Heitere Gedanken, der Cannabis-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Heitere Gedanken-Kanal. Wir haben in der letzten Woche bei unserer letzten Folge ja schon darüber gesprochen, dass der DAV Eckpunkte bekannt gegeben hat für die kontrollierte Abgabe von Cannabis. Und diese wollen wir uns jetzt mal genauer angucken. Ja, wir sind für eine einigermaßen strenge Kontrolle für Cannabis. Aber nicht nur für Cannabis, sondern wir möchten diese strenge Kontrolle auch für Alkohol und Tabak. Gerade in Bezug dazu, dass Cannabis viel harmloser ist als Alkohol und Tabak, sehen wir das nicht so ganz ein, warum Cannabis jetzt stärker reguliert werden sollte als Alkohol. Und damit sei auch direkt schon für alle Prohibitionsbefürworter gesagt, keiner möchte Cannabis an unter 18-Jährige abgeben. Keiner möchte Cannabis freiverkäuflich in Supermärkten abgeben, wie das jetzt schon mit dem Alkohol ist. Da müssten wir eigentlich auch noch mal ein bisschen was verändern. Und keiner möchte Werbung für Cannabis. Also klar, dass vielleicht so Verpackung für jede Marke so ein bisschen anders ist, wäre noch in Ordnung. Aber keiner möchte, dass wir jetzt wieder öffentliche Werbung haben, in TV-Werbung für Cannabis, im Kino Werbung für Cannabis. Für Tabak ist das ja noch ganz viel, darf ja nur noch im Kino gezeigt werden, aber das muss nicht sein. Kann man sich auch einfach so informieren, wenn man Lust drauf hat, in ein Fachgeschäft gehen und sich dort dann informieren, was einem die beste Sorte ist. Da muss eh jeder so ein bisschen selber gucken und ich weiß nicht, ob Werbung da wirklich Sinn macht. Genauso beim Tabak ist es eigentlich sinnfrei. Wir fühlen uns frei, wenn wir Marlboro rauchen und sind endlich wieder ein wilder Western-Typ und können uns freuen. Weiß nicht, ob das passiert, wenn man Marlboro raucht. Könnt ihr ja mal ausprobieren oder besser auch nicht. Und die Grünen haben das ja eigentlich auch schon so festgeschrieben. Die haben nämlich ein Cannabis-Kontrollgesetz vorgelegt, das für die kontrollierte Abgabe an Erwachsene ist oder sich daran richtet. Und dementsprechend, ja, Kontrolle ist halt schon wichtig. Wir wollen nicht, dass es einfach frei verfügbar ist und jeder machen kann, was er will. Klar, Eigenanbau soll auch mit drin sein, aber muss auch reguliert werden, wie das jetzt halt auch beim Tabak ist. Beim Tabak ist das nämlich genauso. Da darf man für den Eigenanbau so viel anbauen, wie man möchte, beziehungsweise halt für den Eigenbedarf. Und beim Schnapsbrennen ist es ja genauso.
Ja, und uns, dem DAV und ich glaube einfach jedem Legalisierungsbefürworter, ist klar, dass Cannabis nicht harmlos ist, dass Cannabis einfach ja im Endeffekt wie Brokkoli ist, sondern uns ist bewusst, dass Cannabis auch Probleme mit sich bringen kann, dass Cannabis Nebenwirkungen hat, dass Cannabis auch schädlich sein kann. Und genau das ist aber der Grund, weswegen wir einen legalen Markt haben wollen. Denn dieser legale Markt kann vom Staat kontrolliert werden. Das werden wir uns alles in dieser Folge anschauen, was genau für Regelungen wir da auch einfach fordern. Aber also ist, wenn eine ganz, ganz kleine Minderheit, die fordert, dass halt Cannabis jetzt in Supermarktregalen liegt und einfach frei verkäuflich ist, sondern Cannabis soll reguliert werden. Wir appellieren da einfach dran, dass das dann auch nochmal überdacht wird für Alkohol und Tabak. Aber das ist einfach nichts, wofür irgendwer steht, der sich dafür derzeit einsetzt. So, wir werden jetzt aber mal die Punkte gemeinsam durchgehen, die der DAV veröffentlicht hat. Und was uns auch besonders interessiert und was für den DAV auch besonders wichtig ist, ist, dass ihr mal eure Meinung dazu auch in die Kommentare schreibt. Wie sieht eure Wunschlegalisierung aus? Wie ist eure Vorstellung, wie soll Cannabis reguliert werden? Wir gehen die Punkte durch, ihr könnt einfach mal mitschreiben und am Ende dann den Kommentar abschicken. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie ihr zu den einzelnen Punkten steht.
Falls ihr bei Spotify oder einer anderen Plattform zuschaut, bei Spotify kann man auf jeden Fall auch auf die Folge reagieren. Wenn ihr bei Apple Podcasts oder so zuhört, dann schreibt uns einfach bei Instagram eine Direktnachricht oder unter den Feedbeitrag einfach eine Nachricht. Dann kriegen wir die auf jeden Fall auch und können mit euch ein bisschen diskutieren. Jetzt kommen wir aber zur ersten Frage. Wie genau stellt sich der DHV die kontrollierte Abgabe vor? Wie soll Cannabis verkauft werden in Zukunft? Der DHV sieht den ausschließlichen Verkauf über lizenzierte Fachgeschäfte an Personen ab 18 Jahren. Mit Konsumerlaubnis vor Ort, also Art Coffeeshop-mäßig. Das Personal muss speziell geschult sein. Es sollen maximal 50 Gramm verkauft sowie von Privatpersonen mitgeführt werden dürfen. Heißt, wer mehr als 50 Gramm dabei hat, könnte eine Straftat bekommen, weil es halt mehr als Eigenbedarf ist. Es soll Infomaterialien über den Konsum ausliegen, Hanfsamen sowie Stecklinge sollen verkauft werden dürfen, wo dann jetzt auch schon wieder der Eigenanbau mit eine Rolle spielt. Onlinehandel soll erlaubt sein und auch Gastronomen sollen in Raucherbereichen das Konsumieren von Cannabis erlauben dürfen, sofern das Nichtrauchergesetz das in dem jeweiligen Bundesland zulässt.
Ja, also ich muss sagen, ich finde das so grundsätzlich erstmal gut. Eine Sache, die man natürlich direkt anmeckern kann, ist die Grenze von 50 Gramm. Das ist etwas, was, glaube ich, selbst wenn es bei Cannabis eingeführt wird, niemals mit Alkohol und Tabak umgesetzt wird, dass du dann auf einmal nur noch, was weiß ich, 3 Packungen Zigaretten kaufen darfst und irgendwie 4 Flaschen Wodka oder sowas. Also das wird es höchstwahrscheinlich so nicht geben können. Aber ich glaube auch, also das kann ich auch verstehen, wir werden eine Legalisierung nicht hinbekommen ohne so eine Grammgrenze. Und da ist 50 Gramm meiner Meinung nach schon sehr gut angesetzt. Ich persönlich bin mit 30 Gramm auch schon sehr zufrieden. Also da auf jeden Fall den 50 Gramm stehe ich erstmal offen gegenüber.
Gut, dazu muss ich jetzt sagen, als Cannabis-Patient finde ich 50 Gramm grenzwertig. Gut, das ist nur für einen Tag. Zu Hause darf man wahrscheinlich dann mehr lagern. Das ist nur, wenn man halt vom Coffeeshop losgeht oder von der Abgabestelle losgeht. Nach Hause darf man nicht mehr als 50 Gramm dabei haben. Das finde ich schon ganz schön okay. 30 Gramm finde ich ein bisschen wenig, gerade als Patient. Gut, Patienten bekommen es eher aus der Apotheke, ist vielleicht auch nochmal was anderes. Wenn man so viel konsumiert, dann sollte es ja ein medizinischer Konsum sein und nicht irgendwas anderes. Dementsprechend müsste man dann eh mal mit seinem Arzt sprechen. Und ich denke halt auch, dass es einen Grenzwert überhaupt gibt, um erstmal den Schwarzmarkt auszutrocknen. Also es geht halt darum, dass nicht die Leute günstig irgendwie 120 Gramm einkaufen und dann die Hälfte wieder verkaufen im Freundeskreis oder so, sondern es soll halt dazu da sein, dass der Schwarzmarkt so ein bisschen eingedämmt wird und man wirklich nur für den Eigenbedarf kaufen kann. Von daher 50 Gramm finde ich persönlich okay, kann man so lassen.
Was den Schwarzmarkt angeht, da glaube ich persönlich, dass es eher schon die Anreize gibt, du hast auf jeden Fall kein gestrecktes Material, du weißt, welche Sorten du bekommst. Also ich glaube einfach, wenn man die Legalisierung gut macht, mit nicht zu hohen Steuern, da kommen wir später auf jeden Fall auch nochmal zu, dass der Schwarzmarkt ausgetrocknet werden kann, auch ohne so eine Grenze. Aber natürlich, es kann dabei auf jeden Fall helfen, das erstmal zu unterbinden. Beim Eigenanbau schauen wir uns dann auch noch an, was es da so für Regelungen gibt, wie viel man dann mit sich führen darf oder auch anbauen darf generell und dann lagern darf.
Ist aber auch schwierig, da einen Grenzwert anzugeben, weil wenn ich jetzt zum Beispiel eine Pflanze draußen im Garten anbaue, sofern man draußen anbauen darf, kriege ich einen ganz anderen Ertrag, als wenn ich es drinnen im Growzelt mache. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Also eine Pflanze draußen kann schnell mal über 200, 300, 400 Gramm bringen und drin sind es halt 200 bis 400 Gramm und draußen auf jeden Fall mehr und ja, muss man dann gucken. Also man kann natürlich auch mit mehreren Pflanzen das erreichen. Man kann jetzt auch indoor mehrere Pflanzen anbauen und weniger Ertrag haben, je nachdem, was für eine Technik man da anwendet. Aber zum Grown kommen wir später auch noch auf diesem Kanal. Also abonnieren auf jeden Fall.
Ja, und bei den Shops insgesamt die Konsumerlaubnis vor Ort finde ich auf jeden Fall ja, grundsätzlich erstmal positiv. Da muss man natürlich dann auch das Nichtraucherschutzgesetz in einigen Bundesländern da mit einbeziehen. Wo darf überhaupt dann geraucht werden? Und wenn, wäre ich persönlich eh nur ein Fan davon, wenn es abgetrennt vom Kaufbereich auf jeden Fall ist. Nicht, dass man, sag ich mal, in den Laden reingeht, in das lizenzierte Fachgeschäft und dort wird man dann, sag ich, kriegt man direkt den Rauch ab oder sowas, sondern es sollte meiner Meinung nach schon ein Extraraum sein. Und es sollte womöglich auch Vorgaben sein, wie gut die belüftet sind, also dass da eine gute Lüftungsanlage drin sind, dass das nicht alles da drin steht, müsste man dann aber gucken. Da bin ich persönlich eh nicht so ein Fan davon, wenn irgendwie geraucht wird, ist dann auch die Frage, wird dort auch Mischkonsum erlaubt sein? Ich meine, das wird man schwer kontrollieren können, ob da jemand nun Tabak mit reingemischt hat oder nicht.
Das kriegt man schon.
Ja, aber müsste man halt gucken, da müsste ja die ganze Zeit die Leute beobachtet werden, wie das dann auch geregelt wird.
Vielleicht wird es in Zukunft einfach gang und gäbe in Deutschland, wenn man nicht mehr so auf das Geld, sag ich mal, achten muss, wenn die Sorten auch günstiger werden, dass man halt nicht mehr im Tabak streckt. Aber dazu haben wir ja auch schon in vergangenen Folgen ein bisschen was gesagt. Das bin ich auch gar nicht so der Fan von Tabak. Genau, und ich weiß nicht, Social Club, als wir in Spanien waren, fandst du das da schlecht, dass die da konsumiert haben und verkauft haben?
Nee, also da überhaupt nicht. Das fand ich aber auch was anderes, wie wenn ich jetzt wirklich nur in ein Geschäft gehe. Also es sollte dann schon ein bisschen getrennter sein. Social Clubs ist wiederum was anderes. Okay. Da hoffe ich auch, dass es die dann gibt, wo sich Leute mit ihren Eigenanbaupflanzen, sag ich mal, zusammentun für einen Social Club. Da weiß man aber auch direkt, was man bekommt. Aber gut, man könnte vielleicht auch sagen, es wird einfach also Fachgeschäfte geben, die das haben und welche, die es nicht haben. Und wenn man es nicht möchte, geht man in einen ohne. Aber genau, da muss einfach generell geguckt werden, wie das mit dem Rauchen in Deutschland erlaubt ist. Und ich fand auch sehr positiv, die haben da eine sehr gute Abluftanlage auch gehabt.
Ja, auf jeden Fall.
Dementsprechend, wenn das auf jeden Fall gegeben ist, dann habe ich da auch nicht so die Probleme mit. Und was die Gastronomen angeht, bin ich grundsätzlich auch erstmal dafür. Das wird jetzt hier in NRW auf jeden Fall, wenn auch nur draußen gehen, da mag ich es jetzt aber auch schon nicht, muss ich sagen, wenn draußen auf jedem Tisch irgendwie ein Aschenbecher steht oder sowas und man vom Nachbar auf einmal den Zigarettengeruch kriegt oder so. Ich glaube, da fände ich es auch schöner, wenn man auch im Außenbereich nochmal abgetrennte Bereiche hätte. Da gibt es ja auch schon einige Sachen mit Glasscheiben, wie man es am Bahnhof hat, wo man dann so ein bisschen abgetrennt ist und der Rauch dadurch nicht so rüberzieht. Wenn man das bei Restaurants dann vielleicht auch noch hätte, dass man einfach einen abgetrennten Bereich für die Raucher hätte. Ich meine, es gibt sicherlich auch Leute, die sich durch Cannabisgeruch einfach gestört fühlen beim Essen. Ist jetzt natürlich meiner Meinung nach etwas, was eher positiv, eher schön riecht, aber im Vergleich zu Tabak vor allem. Aber da kann man sich auch auf jeden Fall dran stören und da sollte man andere Leute dann auch nicht irgendwie belästigen.
Mit dem geschulten Personal müsste man dann auch mal ein bisschen gucken, wie schnell das umsetzbar ist. Also wenn jetzt die kontrollierte Abgabe, das Gesetz Ende des Jahres steht, dann Mitte nächsten Jahres umgesetzt wird, sind bis dahin dann schon Leute geschult? Das ist halt so die Frage. Gibt es dann schon Organisationen, die schulen können? Müssen heitere Gedanken Schulungen anbieten? Wer weiß. Also das ist halt dann auch nochmal so eine Frage. Wird es dann schon alles so, also wird direkt alles fertig sein, wenn Fachpersonal ist ja schön und gut, wenn die kontrollierte Abgabe kommt, aber wird das Fachpersonal dann auch schon geschult sein? Ich kann mir das eigentlich gar nicht vorstellen. Wir brauchen super viele Abgabestellen, das bedeutet, wir brauchen super viel Fachpersonal. Also es gibt natürlich viele Leute, die Ahnung haben von Cannabis, aber die müssen dann trotzdem erstmal eine IHK-Prüfung oder was auch immer das dann sein wird machen, um das überhaupt machen zu können. Matze und ich haben auch eine IHK-Prüfung für freiverkäufliche Arzneimittel gemacht, das könnte ja ähnlich werden. Mal schauen, wie das dann aussieht, ob das da, ob das direkt zu Anfang schon umsetzbar ist oder ob das dann ein bisschen länger dauert und die Fachgeschäfte dann auf sich warten lassen und erstmal nur der Onlinehandel startet zum Beispiel. Mal schauen.
Ja, müsste man gucken. Also ich persönlich glaube, die beste Methode wäre da wirklich, das mit IHK-Prüfungen erstmal zu machen, dass die Leute auf jeden Fall einmal geprüft werden. Okay, erfüllen sie, sage ich mal, die Standards erstmal. Und dann könnte man ja vielleicht später dann überlegen, okay, gibt es vielleicht nicht sogar eine Ausbildung als Cannabis-Sommelier oder sowas, dass man wirklich dann auch vielleicht eine 3-jährige Ausbildung durchläuft, wo man alles rund um die Pflanze lernt, wo man alles rund um die Gefahren lernt, über die Vorteile, alles, was es da so drum gibt. Man lernt da wirklich alles innerhalb den 3 Jahren. Und in gewisser Weise auch eine Art Ausbildung als Einzelhandelskaufmann sicherlich, aber mit der speziellen Fachrichtung dann halt Cannabis. Und dann auf jeden Fall am Ende natürlich auch, wie bei jeder Ausbildung, mit einer Prüfung am Ende. Also nur am Anfang, glaube ich, mit einer Ausbildung kann man halt nicht starten, müsste man einfach so die Prüfung machen. Und ansonsten mit den Fachgeschäften bin ich auf jeden Fall ein Riesenfan von, lizenzierte Fachgeschäfte, nichts anderes. Das Einzige, was ich daran wieder kritisch sehe, ist, ich glaube nicht, dass es möglich ist, Tabak und Alkohol aus den Supermärkten zu bekommen. Zumindest gibt es da auf jeden Fall viel Gegenwehr. Und ich weiß nicht, ob die Politik da überhaupt Interesse hat, Alkohol aus dem Supermarkt zu kriegen. Also das ist ja so gang und gäbe, sage ich mal, dass das sogar beim Süßigkeitenregal steht. Also das, was ich mir da erhoffen würde oder was ich mir generell vorstellen kann, wie vielleicht manche Supermärkte so eine Gesetzeslücke im Endeffekt dadurch nehmen, ist, dass sie sich selber wie so ein Kaufhaus im Endeffekt, dass sie den Supermarkt haben und dann einen extra Raum, der das lizenzierte Fachgeschäft ist.
Ja.
Das wäre auf jeden Fall etwas, wo ich auch nichts gegen hätte, was ich auch ja erstmal begrüßen würde, sofern das wirklich komplett räumlich abgetrennt ist und auch dort am Eingang direkt eine Alterskontrolle ist. Und im Idealfall ist das dann nicht nur so, dass es für Cannabis ist, sondern du hast dann wirklich im Endeffekt einen abgetrennten Bereich, wo es dann das Cannabis-Fachgeschäft, das Alkoholfachgeschäft und das Tabak-Fachgeschäft gibt.
Genau, alles ab 18. Wie bei den Videotheken früher.
Genau.
Haben wir ja auch in einer der letzten Folgen schon mal drüber gesprochen. Das wäre eigentlich sehr sinnvoll, dass alle Produkte, die halt Ü18 sind, in einen extra separaten Raum oder in eine extra Halle kommen. Und alles, was U18 ist, kann frei, wo Kinder halt auch rein können, Süßigkeiten, dies, das. Aber ich finde das eigentlich auch sinnvoll, gerade Jugendschutz. Da schreien ja gerade die CDU-Leute immer von, was ist da los?
Ja. So, der nächste Absatz des DRV ist dann der Verbraucherschutz. Dort schreiben sie dann, welche Produkte überhaupt erlaubt sind und welche nicht. Grundsätzlich ist es erstmal so, dass sie gerade bei den Lebensmitteln fordern, dass es dort eine Kennzeichnungspflicht gibt, wie bei allen anderen Lebensmitteln auch. Ich glaube, das wird dann gegeben sein. Und bei Cannabis soll auch alles gekennzeichnet werden rund um den Anbau und dann auch, was dort wirklich enthalten ist. Also sie fordern zum Beispiel, dass bei Haschisch und auch bei den Cannabisblüten, die wirklich nur zu 100% aus Hanf bestehen und nichts anderes. Da wird es aber sicherlich wie bei jedem Lebensmittel, ob ihr es glaubt oder nicht, da gibt es Grenzwerte mit zum Beispiel auch Hautschuppen, was mir besonders eingefallen ist bei Haschisch. Das traditionelle Jelly-Hasch wird ja mit den Händen gerieben und da wird auf jeden Fall dann nicht 100% Cannabis sein, 100% Hanf sein, aber das ist ja eh so kleine Mengen. Aber begrüße ich auch erstmal. Und dann haben sie noch einen Punkt, dass sie keine synthetischen Cannabinoide zulassen wollen, die es nicht schon natürlich in der Hanfpflanze gibt. Das ist auf jeden Fall auch ja erstmal klar, dass das da nicht mit drin sein soll. Das ist ja gerade eins der Riesenprobleme, was der Schwarzmarkt hat. Aber ich persönlich kann es mir zum Beispiel auch vorstellen, dass es dann synthetisches THC zum Beispiel gibt. Aber wenn das in den Produkten drin ist, auf jeden Fall gekennzeichnet werden muss, dass es sich um synthetisches THC handelt. Aber die ganzen anderen synthetischen Cannabinoide auf keinen Fall. Die müssen natürlich erst auch geforscht werden. Es gibt ja auch einige gute. So hat das ja damals angefangen mit den synthetischen Cannabinoiden, dass man versucht hat, im Endeffekt die Wirkung vom THC zu bekommen, aber ohne die ganzen Nebenwirkungen. Und wenn man sowas irgendwie später mal kriegt, was dann die ganzen medizinischen Vorteile hat, aber das andere nicht, dann wird das sicherlich nochmal speziell zugelassen. Aber so natürlich erstmal das Verbot, logisch.
Ich wäre bei synthetischen Sachen raus, muss ich mal sagen.
Ja, deswegen.
Also ich hätte gerne die natürlichen Blüten, aber wenn es gekennzeichnet ist, klar, kann ich mich ja dafür entscheiden, ob ich das jetzt kaufe mit den synthetischen Cannabinoiden oder nicht. Und klar, wenn das synthetische CBD und THC, so wie es in der Pflanze vorkommt, nachgebaut wird, ist es auch weniger ein Problem als jetzt die synthetischen Cannabinoiden, die nur ein bisschen verändert sind, aber krasse Nebenwirkungen haben und viel stärker sind als das normale THC, was in der Pflanze vorkommt.
Ja. Dann haben sie noch geschrieben, sie wollen keinen Grenzwert, was das THC angeht. Also ich sehe auch keinen Grund, warum man da einen Grenzwert machen sollte. Warum soll ich Extrakte verbieten? Das ist ja gerade ein Riesenthema. Das ist einfach auch ein schönes Thema. Und das kann man aber ansonsten über die Steuern regeln. Die FDP hatte ja mal vorgeschlagen, das haben sie aber jetzt schon lange revidiert, also da sind sie nicht mehr der Meinung, dass man pro Prozent THC oder eher gesagt pro 100 Milligramm THC pro Gramm, das ist aber dann pro Prozent THC, 10 Euro Steuern hat. Das ist auf jeden Fall viel zu hoch angesetzt, aber man kann sich auf jeden Fall überlegen, dass Produkte, die irgendwie über 30% THC sind, dass das da schrittweise pro Prozent THC oder pro 10% THC irgendwie nochmal extra besteuert wird. Hat man ja beim Tabak auch, dass es dort einzelne Besteuerungen je nach Menge auch noch gibt. Und da muss man dann einfach gucken, dass man ja im Endeffekt vielleicht so den Anreiz natürlich den Leuten gibt, sich nicht so hochprozentige Sachen zu kaufen, denn die sind auf jeden Fall gefährlicher. Aber es darf natürlich auch nicht dann viel zu teuer werden, dass der Staat auf einmal von so einem 80% Extrakt oder sowas, dass der da dann ja auch irgendwie direkt 80 Euro Steuern verlangt oder sowas.
Also kauft keiner.
Das genau wird dann niemand kaufen und dann freuen sich natürlich die Pressenhersteller, weil es jeder selber machen möchte. Aber da muss man auf jeden Fall gucken, dass man auf jeden Fall so ein bisschen meiner Meinung nach auch gegensteuern kann. Aber es darf dann echt nicht zu viel sein. Also pro Prozent vielleicht dann irgendwie nochmal zusätzlich
10 Cent.
Ja, 10 Cent war ich auch im Kopf, also 10 Cent drauf oder sowas. So eh schon der Mehrwertsteuer, die drauf ist. Und Dann ist das, glaube ich, ganz, ganz fair.
Genau, da muss man halt wirklich schauen, dass es dann nicht abrutscht und wie gesagt zu teuer wird und dann der Schwarzmarkt weiter blüht oder ja, alles selber gemacht wird. Also nicht jeder hat auch Bock, sich eine Presse zu Hause hinzustellen und seine Blüten selber zu pressen. Da ist es dann halt auch schöner, wenn man dann auch eine Auswahl hat und auch die Gewissheit hat, dass es ein reines Extrakt ist. Und da wird ja auch, also wenn man sich jetzt das bei den Amerikanern zum Beispiel anguckt, genau drauf geschrieben, was für Terpene enthalten sind. Da sind wir ja noch weit von entfernt, leider. Also da können wir auch noch ein bisschen was von anderen lernen, auf jeden Fall.
Ja, und die Vorschriften, wie viel THC, wie viel CBD drin ist, vielleicht dann auch noch manche irgendwie CBG oder sowas, kann man sicherlich freiwillig dazu schreiben, aber ich würde sagen, THC und CBD auf jeden Fall verpflichtend bei jeder Verpackung drauf.
Je nachdem, was höher ist. Wenn du jetzt mehr CBG drin hast, dann halt CBG und CBD zu niedrig ist. Also je nachdem, was halt für Cannabinoide und Terpene drin sind, wäre schon schön, das an öffentlich zu kommunizieren einfach, weil jede Sorte, also jeder Phänotyp kann ja nochmal von jedem Strain anders wirken, nur weil andere Terpenkonzentrationen drin sind und all sowas. Das spielt halt alles mit rein. Und wenn ich jetzt einen Master-Kush habe mit dem Terpenprofil, muss das nicht genauso wirken wie das Master-Kush mit dem Terpenprofil. Und dementsprechend wäre das schon wichtig, da Transparenz zu haben und wirklich alles anzugeben. Genau.
Ja. Ja, zu den Terpenen hatte der DAV geschrieben, dass sie es nicht verpflichten würden, ein Terpenprofil drauf zu machen, sondern es ist halt dann einfach von den guten Herstellern ein Qualitätsmerkmal. Kann man sicher so sehen. Ich glaube, eine Verpflichtung wäre auch gar nicht so schlecht, weil es ist jetzt nicht so aufwendig, von jeder Ernte zumindest ein paar Gramm sich rauszunehmen, die man ins Labor schickt. Also da wird ja eh Sonnenumsatz generiert, so ein bisschen was in die Labore zu schicken und zu testen. Ich meine, es wird eh auf THC und CBD getestet, dann kann man auch die Terpene noch mittesten.
Ich denke, die Preise werden auch günstiger von den Tests, wenn mehr Leute ihre Sachen einschicken. Es wird auch spezialisierte Labore geben, wird es bestimmt auch jetzt schon geben, aber die werden dann in Zukunft auch noch günstigere Preise anbieten, um die Sachen kontrollieren zu lassen, weil es einfach viel mehr Bedarf gibt.
Ja, und dann lenkt man auch direkt den Fokus weg vom THC auf die Terpene, was ja auch nochmal positiv ist, weil wenn die Leute lieber auf die Terpene gucken, ich meine, das kann man sicherlich auch schön grafisch irgendwie aufbereiten, mit einem Kreisdiagramm oder so, wie viele Terpene sind da drin, dann gucken die Leute vielleicht sogar eher darauf, oh, was habe ich jetzt hier für Terpene, die mir besonders gut gefallen haben von der Wirkung, anstatt dass sie immer nur aufs THC gucken. Und ich glaube, das gibt auch nochmal einen guten Anreiz einfach dafür, weniger THC zu konsumieren.
Nächster Punkt ist die Werbung. Der DAV hat geschrieben, dass sie in Fachgeschäften und in Fachhandel Werbung okay finden. Bin ich persönlich auch mit okay, solange es da wirklich bleibt und nicht noch außerhalb der Blase, sage ich mal, stattfindet. Also jetzt nicht im Kino oder sowas. Das fände ich vollkommen okay, wenn jetzt im Fachgeschäft irgendwie an der Seite einen Flyer hängt oder irgendwie ein Plakat hängt von irgendeinem Hersteller. Sieht vielleicht ganz schön aus. Hätte ich persönlich nicht so das Problem, aber das sieht Matze, glaube ich, ein bisschen anders.
Ja, also ich bin persönlich eher ein Fan von gar keiner Werbung. Also gerade auch mit den Fachzeitschriften. Ich meine, klar, es ist sicherlich etwas, wo man sich auch gerne informiert oder so. Muss man da aber gucken, dass man, wenn eher, sag ich mal, faktische Werbung macht, also man sagt, okay, Firma A hat jetzt Produkt B rausgebracht und das einmal kurz vorstellen darf, also informativ das schon natürlich machen darf. Das darf auf jeden Fall jetzt nicht solche Probleme machen wie bei dem Abtreibungswerbeverbot, wo da auch ja im Endeffekt Riesenprobleme war, dass selbst das Informieren auf einmal verboten war. Das darf auf keinen Fall passieren. Ich meine, dann wären wir auch irgendwie dran, wenn wir auf einmal nicht mehr informieren dürften. Aber so offensive Werbung oder so, meiner Meinung nach braucht man sie nicht. Es reicht, wenn in den Fachgeschäften die Packungen sich schön voneinander unterscheiden, dass man daran die Qualität auch einfach erkennen kann, dass man erkennen kann, okay, wer hat nun Bio, wer nicht, wer hat synthetische Cannabinoide, wer nicht, wer hat ein schönes Terpenprofil und wer nicht. Und man sich rein qualitativ, sage ich mal, dort unterscheidet, anstatt das direkt über die Werbung zu machen. Aber ich hätte jetzt auch nicht ein Problem damit, wenn auf einmal dann da ein Banner steht. Ich glaube, ich fände es nur ein bisschen schöner, wenn das nicht der Fall wäre. Also ist jetzt auch kein Punkt, wo ich jetzt sage, das ist mir auf jeden Fall zu 100% wichtig. Ich glaube aber, ohne Werbung ist es besser, genauso wie bei Alkohol und Tabak. Auf im besten Fall gar keine Werbung. Es soll nicht zum Konsum anregen, denn ja, Drogen bringen einfach Probleme mit sich. Und das irgendwie, also durch Werbung wird ja in gewisser Weise immer verharmlost, es wird immer etwas, es werden nur die positiven Aspekte dargestellt und da glaube ich, ist es für den Gesundheitsschutz besser. Der nächste Punkt ist jetzt Produktion und Import. Da hat der DAV geschrieben, dass sie es verpflichtend ansehen, dass der Staat auf jeden Fall die Produktion überprüft und auch bei zum Beispiel Social Clubs stichprobenartig überprüft. Das, ja, würde ich sagen, sehen wir auch auf jeden Fall genauso. Da muss auf jeden Fall geprüft werden, dass da alles den Regeln natürlich entspricht. Aber das ist ja grundsätzlich bei jedem Betrieb erstmal so, dass sie die Regularien erfüllen müssen. Nur dort dann höchstwahrscheinlich auch häufige Prüfung, dass das alles eingehalten wird. Zum Import haben sie geschrieben, dass sie dort einfach den Importeur in der Pflicht sehen, dass der das kontrolliert. Und sie wollen auch gerne, dass das aus Ländern wie Marokko, Afghanistan, so klassischen Ländern importiert werden darf, wenn dort Regelungen sind. Derzeit sind dort einfach keine, also ist das meiner Meinung nach eh ein Punkt, den man auch weglassen könnte. Es sollte einfach erlaubt sein, Cannabis aus den Ländern zu importieren, wo Cannabis reguliert ist, wo der Anbau reguliert ist und auch gewisse Standards erfüllt, die Deutschland voraussetzt. Also das hat man ja auch dann zum Beispiel bei der Medizin, dass in Deutschland kontrolliert wird, okay, haben die Blüten jetzt die Qualität, die auch in Deutschland gefordert werden würde. Und so müsste man das dann auch machen. Und ansonsten zu dem Anbau selber in Deutschland haben sie geschrieben, dass der klimafreundlich oder klimafreundlich her stattfinden soll. Also dort vielleicht Regelungen, dass vielleicht nur mit LED-Lampen angebaut werden darf und vielleicht noch bei großen Anlagen Solar auf dem Dach sein muss oder sowas. Weil ja, man ich habe es jetzt auch schon öfter Artikel gesehen, wenn so eine Cannabisplantage hochgenommen wird, dann steht da auf einmal, wie viel Strom haben die verbraucht, wie viel Wasser haben die verbraucht. Das ist ja generell derzeit ein Riesenthema, wie viel Energieverbrauch so irgendwie stattfindet. Und dann kommen da die Riesenzahlen. Und dort, glaube ich, ist einfach auch vorteilhaft generell, wenn man dort auch den Klimaschutz fördert.
Auf jeden Fall. Da wären wir wieder beim Thema Outdoor-Anbau. Das wäre auf jeden Fall angenehmer. Das ist klar, bei Medizin geht es schwierig. Bei Genussmittel-Cannabis wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen einfacher, weil man da besser mit den Schwankungen umgehen kann, beziehungsweise es nicht so schlimm ist, wenn Schwankungen entstehen. Man es dann einfach auf die Packung schreiben kann und gut ist. Bei Medizin darf es ja nur 2% Abweichungen geben, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin. Und wenn dann eine Charge da drunter fällt, dann wird die halt vernichtet. Das ist halt so ein bisschen schwierig und dementsprechend ist es dann auch halt schwierig, das Medizinprodukt nur unter der Sonne anzubauen, weil da halt natürlich Schwankungen mit Wolken und all sowas und schlechtem Wetter ist. Da ist das halt indoor natürlich ein bisschen intensiver von dem Energie, die benötigt wird. Aber vielleicht kann man das über den Eigenanbau dann regeln. Wenn die Leute sich zu Hause anbauen, ist es auf jeden Fall draußen im Garten günstiger und viel besser fürs Klima, als wenn man das natürlich drin den ganzen Keller voller Pflanzen und Lampen hat, logischerweise.
Ja, und da glaube ich auch Regelungen zum Anbau in Deutschland. Derzeit, was wir bei der Medizin haben, sind einfach sehr harte Auflagen. Also dort, da muss ja extra alles speziell gesichert sein. Da müsste man gucken, wie das dann erlaubt ist, ob man das nicht einfach bei dem normalen Cannabis-Anbau oder dann vielleicht auch bei der Medizin nochmal überdenkt, ob es nicht reicht, wenn man ja seine Felder zum Beispiel sichert einfach mit speziellen Zäunen und einfach einer Videoüberwachung. Das sind ja schon Sachen, die dabei reichen könnten. Dann hat man das auf jeden Fall kontrolliert. Und da aber nicht irgendwie ja eine gewisse Dicke an Wänden haben muss oder sowas, sondern einfach nur ein hoher Zaun, zum Beispiel irgendwie mindestens 3 Meter hoch oder mindestens 3,5 und dann irgendwie Kameras verpflichtend, die den Außenbereich filmen. Fertig. Also, dass da der ganze Innenbereich noch gefilmt werden müsste bei dem normalen Anbau jetzt hier in Deutschland, sehe ich jetzt auch nicht, aber da werden wir uns wohl gedulden müssen, was
bei Eigenbedarf sehe ich das mit Kameras auch schon wieder kritisch draußen.
Nee, also Eigenanbau, da ist das, okay. Also das, ich meine jetzt den gewerblichen
Anbau. Ja, okay, alles klar, ja gut. Das macht auf jeden Fall Sinn. Da macht das auf jeden Fall Sinn, alleine schon um die Ernte zu sichern, dass keiner es klaut.
Das machen die Leute schon, glaube ich, gerne freiwillig.
Ja, auf jeden Fall. Muss halt nur nicht so hochsicherheitsmäßig sein, wie bei dem deutschen Anbau, das zurzeit ist bei dem medizinischen Anbau. Zur Besteuerung schreibt der DHV, dass es natürlich im Schwarzmarktverhältnis passen soll. Da muss man dann auch nach einer gewissen Zeit nochmal anpassen wahrscheinlich, weil der Schwarzmarkt wird natürlich auch seine Preise runtersetzen. Die sind jetzt halt ziemlich hoch mit 10 Gramm Angebot-Nachfrage, aber wenn dann nicht mehr so viel verkauft wird im Schwarzmarkt und die kontrollierte Abgabe kommt, dann werden da mit Sicherheit die Preise auch fallen. Und dementsprechend muss dann halt bei den Steuergeldern auch nochmal angepasst werden. Und dazu schreiben sie auch noch, dass zum Beispiel Bio-Anbau oder Outdoor-Anbau dann weniger Steuern zahlen muss, weil das dann halt besser fürs Klima ist und all sowas. Das könnte man natürlich auch so regeln. Prinzipiell sagen sie halt, dass regelmäßig geschaut werden muss, ob der Steuersatz so passt, wie es jetzt gerade ist oder ob man den nochmal anpassen muss. Es soll natürlich so sein, dass der Staat genug verdient, wie das bei den anderen Genussmitteln auch ist, aber es soll halt so sein, dass halt wirklich der Schwarzmarkt ausgetrocknet ist. Also das hat Priorität Nummer 1, nicht Geld verdienen hat Priorität Nummer 1, sondern Schwarzmarkt austrocknen hat Priorität Nummer 1.
Genau, und die Sachen, die sie geschrieben haben, man kann sich an der Menge orientieren, klar, Programm irgendwie was festsetzen, man kann sich an dem THC-Wert orientieren, sehe ich auch, aber halt nicht zu hoch, haben wir ja eben schon gesagt. Und sie haben noch geschrieben, zum Beispiel auch einen Bonus für CBD. Ja, müsste man gucken, ob man dort die Steuern vielleicht leichter macht, wenn Sorten viel CBD haben. Das fördert natürlich auch nochmal den Gesundheitsschutz. Dort auf jeden Fall im Endeffekt Steuern ja, der Staat soll was verdienen, aber halt nicht zu hoch.
Genau.
Zu den generellen Marktbedingungen, nennen sie es so, haben sie geschrieben, dass sie fordern, dass in den Fachgeschäften ein gewisser Anteil der Blüten zum Beispiel bio sein soll, lokal von kleineren Anbietern auch kommen soll, dass es nicht so ist, wie wir es jetzt zum Beispiel auch, wir hatten ja auch ein Interview geführt, wie es in Kalifornien einfach derzeit ist, dass dort einfach ja die riesen Anbauer einfach im Endeffekt die ganze Fläche wegnehmen, weil die Kleinen es sich gar nicht leisten können mit den ganzen hohen Kosten, hohen Auflagen. Und dementsprechend eine Regelung zu finden, dass auch kleine Bauern dort unterstützt werden, die das einfach machen wollen, bin ich auch sehr offen für und sehe ich auch als ziemlich gut an. Vor allem auch eine Mindestpflicht für Bio. Ich meine, es gibt jetzt auch schon zum Beispiel beim Fleisch die Mindestanzahl, das festgesetzt werden muss. Es muss so und so viel Bio und so viel so ein Freiland im Laden geben. Und dort einfach das Gleiche dann auch auf Cannabis übertragen, ist auch sicherlich gut für den Klimaschutz. Und dementsprechend bin ich da auch ein Fan von.
Quasi Craft-Cannabis. Und es wäre ja auch schön, wenn wir auch für euch so ein bisschen unsere eigenen Blüten anbieten dürften. Also wenn wir ein Kleingewerbe anmelden können dafür oder sowas, das wäre natürlich auch ein Traum. Wie ihr wisst, sind wir ja leidenschaftliche Gärtner, beziehungsweise ich. Matthias auch in seinen Möglichkeiten auf dem Balkon. Aber ich habe da auf jeden Fall den größeren Garten und dementsprechend hätten wir auf jeden Fall auch Bock, für euch ein bisschen Craft-Cannabis anzubauen, wenn es erlaubt wird.
Ja, vor allem, also das ist ja eh der Traum. Das Beste wäre es ja, wenn wir es bei YouTube festhalten können, wie wir das Cannabis dann anbauen. Und dann könnt ihr im Endeffekt direkt die ernten, auch direkt kaufen. Das heißt, ihr wisst, ihr seht, wie wird das angebaut. Das ist natürlich auch ein Traum von uns. Also das wäre auf jeden Fall super schön. Und wir haben auch extra noch einen Grow Room hier aufgebaut. Da haben wir auch auf jeden Fall schon Sachen direkt geplant, was da alles kommen soll. Derzeit stehen da nur Zelte für Gemüse. Aber ansonsten wird da auch noch was kommen. Und da sind auf jeden Fall einige Reihen dann auch noch für euch geplant.
Sofern wir dann bald Hanf auch wirklich anbauen dürfen, wird dann natürlich auch Hanf wachsen. Jetzt erstmal fangen wir mit Gemüse an, damit ihr schon mal ein bisschen in dieses Growing-Thema reinkommt mit den Zelten, mit den LEDs, mit den Düngern und all sowas. Da könnt ihr schon gespannt sein. Und auch hier nochmal der Aufruf, abonniert den Kanal. Und wo wir gerade schon von sprechen, kommen wir jetzt natürlich auch zum nächsten Punkt, Eigenanbau. Da schreiben sie, dass vor allen Dingen der Eigenanbau ohne Lizenz möglich sein soll. Also man soll nicht extra nochmal eine Lizenz erwerben, nur um sein eigenes Cannabis anbauen zu dürfen und auch nicht nochmal Steuern extra drauf zahlen, was ich ja auch absolut sinnvoll finde. Also wenn ich Cannabis kaufe, was andere angebaut haben, ist es natürlich sinnig, da Steuern drauf zu zahlen. Aber wenn ich jetzt selber mir im Garten Gemüse anbaue oder im Garten Hanf anbaue, dann muss ich da keine Steuern drauf zahlen. Das ist halt ganz normal meine eigene Ernte. Das dann nochmal alles zu wiegen, abzugeben, zu zeigen, anzuzeigen, was ich alles geerntet habe, finde ich ein bisschen schwierig. Also da wäre ich auf jeden Fall auf der Seite vom DHV und gegen eine Lizenzpflicht und gegen eine Steuerpflicht bei Eigenanbau.
Ja, ich kenne auch die Steuerpflicht für Eigenproduktion auch nur bei Solaranlagen, die man auf dem Dach hat. Seinen eigenverbrauchten Strom muss man versteuern. Also das finde ich da auch sehr sinnfrei, gerade wenn man bedenkt, man kann sein Gemüse selber im Garten anbauen, was man verbraucht und nicht versteuern muss. Also das kommt ja nicht in den Handel oder so. Dort ist es dem geschuldet, dass man halt für seine Solaranlagen Gewerbe anmelden muss. Hoffentlich muss man das für den Cannabis-Anbau nicht, wenn man selber anbaut. Und sie schreiben dann auch, dass sie gerne Anbauclubs wie in Spanien und Uruguay hätten. Da haben wir auch schon eine ganze Folge zugemacht, warum wir finden, dass Social Clubs einfach prima sind und einer der besten Wege zur Legalisierung. Hört euch das auf jeden Fall an. Wir sind ein Riesenfan von den Anbauclubs. Und klar, sie schreiben auch, dass man eine Begrenzung setzen kann bei dem Eigenanbau, was zum Beispiel die Anzahl der Pflanzen, der Wattzahl, der Fläche angeht, dass man das regelt. Kann man auf jeden Fall machen, dass das nicht zu große Züge annimmt, kann man sicherlich womöglich den Schwarzmarkt auch noch kleiner halten, dadurch durch so eine Regelung erstmal den Schwarzmarkt austrocknen und das Schenken an Freunde und Bekannte soll erlaubt sein, also das ist ja immer irgendwie erlaubt, dass man Sachen verschenken kann.
Klar. Also, ich verschenke ja auch Schnaps oder mal Wein zum Geburtstag oder sowas. Ja. Also warum nicht dann auch mal was Schönes, was man zu Hause geerntet hat. Macht man ja auch mit dem Gemüse oder mache ich mit dem Gemüse auch so. Die strahlenden Gesichter sind einfach so toll, da brauche ich kein Geld für. Wenn ich jetzt einen richtig tollen Bud geerntet habe von einer Sorte, die mir übelst gut gefällt, wo ich weiß, mein Kumpel ist voll der Fan davon, dann kann ich ihm die auch schenken, ohne irgendwie Probleme zu bekommen. Also ich weiß nicht, wo da das Problem sein sollte auf jeden Fall.
Ja, der nächste Punkt, den der DRV aufgeschrieben hat, ist die Amnestie. Dort schreiben sie, dass das, was dann erlaubt sein wird mit dem Cannabis-Gesetz, welches rauskommt mit der Cannabis-Regulierung, dass alle Leute, die vorher, sag ich mal, Gesetze gebrochen haben, die dann erlaubt sind, eine Amnestie erhalten. Das heißt, die werden wieder freigelassen aus dem Gefängnis. Da wird Strafakten gelöscht. Aber natürlich alles, was darüber hinausgeht, wie zum Beispiel organisierte Kriminalität, dann irgendwie sogar noch vielleicht Gewalt, die damit einhergeht oder sowas, das wird natürlich die Leute, das wird nicht gelöscht aus den Strafakten oder sowas. Aber auf jeden Fall der einfache Konsument, der nicht mehr getan hat, als Cannabis zu konsumieren und vielleicht dann auch der, der selber zu Hause Cannabis angebaut hat, mit vielleicht nur 3, 4 Pflanzen, da wird ja auch immer aufgeschrieben, wie viel wurde da jetzt angebaut. Wenn das erlaubt ist, dann kann man da sicherlich auch über eine Amnestie sprechen. Also solange das nicht Züge annimmt, dass man da wirklich eine ganz Halle voll hatte und halt einen riesen Schwarzmarkt gemacht hat, bin ich in Amnestie sehr positiv eingestellt.
Auf jeden Fall. Das ist nur die Frage, wie die Leute dann rehabilitiert werden und vor allen Dingen, wenn die jetzt schon 3 Jahre saßen und das eigentlich zu Unrecht, weil das Gesetz ja dann jetzt rauskommt, wie die dann entschädigt werden. Das ist dann halt auch so die nächste Frage. Mir wurde 3 Jahre meines Lebens genommen, weil ich beim Cannabiskonsumieren in München erwischt wurde. Und also das dann wahrscheinlich zum dritten oder vierten Mal, weil sonst kommt man nicht sofort ins Gefängnis. Aber ja, das ist dann halt so die Frage, ob das dann wie in Amerika wird, wo die dann mit Geld zugeschmissen werden. Glaube ich in Deutschland ehrlich gesagt nicht. Mal schauen, wie das passieren wird. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass die Leute rehabilitiert werden und keine Probleme mehr deswegen haben, nur weil sie Cannabis konsumieren oder für den Eigenbedarf angebaut haben.
Ja, also das, was ich dort sehe, ich glaube nicht, dass die Leute eine Entschädigung dafür kriegen, weil der Staat sozusagen ja nicht, also er sagt ja nicht offiziell, das, was wir gemacht haben, ist falsch. Er sagt nur, wir haben jetzt was Besseres. Das könnte, ich will es jetzt nicht unterstellen, vielleicht einer der Gründe sein, weswegen Legalisierung gerade so hoch geht. Denn wenn es jetzt beim Bundesverfassungsgericht liegt und das Bundesverfassungsgericht sagt, dass das Cannabis, also das Verbot von Cannabis, wie wir haben, ist verfassungswidrig, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Leute, die wegen den Sachen, die das Bundesverfassungsgericht dann anhakt, dass dort auf jeden Fall eine Entschädigung kommen kann. Denn dann wird gesagt, das Gesetz war rechtswidrig und man war auch dann ja im Endeffekt rechtswidrig eingesperrt gewesen. So ist man ja derzeit noch rechtens eingesperrt gewesen, man wird nur rehabilitiert. Deswegen also, wenn da das Bundesverfassungsgericht, das hat es dieses Jahr auf der Agenda, vielleicht noch Gas gibt, dann wird vielleicht auch noch mal mehr Druck auf die Politik gemacht und vielleicht kriegen dann sogar noch die Leute kriegen sogar noch ein bisschen Geld oder nicht nur ein bisschen höchstwahrscheinlich, kriegen noch Geld, weil sie zu Unrecht im Gefängnis saßen.
Das wird sowieso noch ganz spannend mit dem Bundesverfassungsgericht, weil wie du gerade schon gesagt hast, es ist dieses Jahr auf der Agenda und die Politik möchte dieses Jahr auch anfangen mit der Gesetzesänderung. Mal gucken, wer da eher dran ist, ob das Bundesverfassungsgericht dann auf einmal sagt, ey, ihr müsst jetzt ein Gesetz rausbringen und nicht erst in 5 Monaten oder so und dann müssen sie das jetzt machen, auch egal, was der Bundesrat sagt. Oder ob da die Politik dann doch ein bisschen schneller ist als das Bundesverfassungsgericht. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Und zum Thema Führerschein schreibt der DHV, dass sie, wie wir es auch schon gefordert haben, da eine Gleichberechtigung zum Alkohol wollen. Das ist natürlich auch sinnvoll. Alkohol hat 0,5 Promille Grenze. Bei 1 Nanogramm Cannabis im Vergleich ist das überhaupt nicht gleichzusetzen mit 0,5 Promille. Also mit 1 Nanogramm bist du noch sowas von verkehrstüchtig. Keine Ahnung, was da los ist. Aber der DHV fordert auch 5 Nanogramm bis 10 Nanogramm. Damit könnte ich mich auch schon einlassen, wobei ich immer noch dafür bin, dass man da komplett einen anderen Wert braucht. Also nicht diese Nanogramm-Werte, sondern irgendwas anderes, wie halt bei der Promille auch. Wie ich schon häufiger gesagt habe, man kann Alkohol auch noch nach 5 Tagen nachweisen, wenn du konsumiert hast vor 5 Tagen. Das ist aber nicht mit der Promillegrenze, sondern mit anderen Mitteln im Blut möglich. Und das wäre halt bei Cannabis genauso wünschenswert, da einen Weg zu finden, irgendwas, was wirklich die Fahrtüchtigkeit aussagt, was wirklich etwas über die Fahrtüchtigkeit aussagt. Aber da wird es wahrscheinlich noch nichts geben oder es ist noch nichts gefunden worden. Dementsprechend muss das halt über die Nanogrammgrenze erstmal geregelt werden und dann sind 5 bis 10 Nanogramm auf jeden Fall viel besser als die 1 Gramm Nanogrammgrenze, die wir zurzeit haben.
Ja, also 5 Nanogramm, ich persönlich sehe die auf jeden Fall auch schon sehr gut. Ist ein ordentlich hoher Wert auch. Ich glaube, vorher war mal in der Debatte auch 3 Nanogramm gewesen. Da ist ja das Problem, was ja dort ist, ist, dass das THC im Blut mit einer Art Halbwertszeit abgebaut wird. Das heißt, man hat am Anfang einen sehr schnellen Abbau, da geht das THC sehr schnell im Blut runter und es dauert aber wirklich ab und zu Tage bei Medizinpatienten, wenn die wirklich viel konsumiert haben, womöglich sogar bis zu einer Woche oder 3 Wochen, dass das unter diesem 1 Nanogramm dann gesunken ist, weil das so kurz vorher die ganze Zeit über dieser Grenze ist und dann irgendwann geht es runter. Und bei den 3 und auch bei den 5 Nanogramm hat man auf jeden Fall eine Grenze, die recht schnell unterschritten ist, die dann auch eher sagt, bist du fahrtüchtig oder nicht. Aber gerade bei Konsumenten, die viel Cannabis konsumieren, ist es ja so, das haben wir uns auch schon angeguckt, dass das Cannabis einfach, dass man sich daran gewöhnt, dass weniger Endokannabinoide vom Körper produziert werden und dementsprechend, ja, dass THC auch weniger stark wirkt. Da muss man natürlich gucken, ob man da irgendwie was anders messen kann. Das stimmt schon, aber ich glaube, ja, so eine 5-Nanogramm-Grenze ist auf jeden Fall etwas, was erstmal gut ist.
Für den ersten Weg auf jeden Fall gut, ja.
Der letzte Punkt, den der DHV nun aufgeschrieben hat, behandelt die Evaluierung. Also da wurde ja schon vorher im Koalitionsvertrag geschrieben, dass geschaut werden soll, okay, bringt das Cannabis-Gesetz, welches rauskommt, auch etwas? Ich bin die ganze Zeit kurz davor, Cannabis-Kontrollgesetz zu sagen, aber das steht ja noch gar nicht fest, der Name. Aber genau, da soll ja geguckt werden nach einigen Jahren, okay, passt das so? Und da schreiben sie einfach nur, es soll auch vorher schon geguckt werden. Also jetzt, wenn das Gesetz zum Beispiel beschlossen ist und dann bevor es in Kraft tritt, zwischen diesem Zeitraum, da soll auch schon Umfragen gemacht werden, wie viele Leute konsumieren zum Beispiel. Das sind eh, glaube ich, Sachen, die abgefragt werden. Aber sie haben noch andere Sachen geschrieben, wie zum Beispiel, wie nimmt man die Repression wahr, wie nimmt man die Polizei wahr, wie ist man eingeschüchtert, auch durch den Staat. und wie verfolgt fühlt man sich? Also die ganzen psychischen Sachen, die da einfach mit drin hängen, dass man das auch in dieser Evaluierung mit reinbringt. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall auch ein sehr wichtiger Punkt, dass man sich das anschaut und nicht nur, wie ist der Konsum nun und wie viel hat man, sage ich mal, an Psychosen. Das sind natürlich auch wichtige Punkte, aber auch die psychischen Probleme, die die Verfolgung natürlich mit sich bringt.
Und jetzt, wie wir am Anfang der Folge schon angekündigt haben, seid ihr an der Reihe. Schreibt uns euer Kommentar, was ihr jetzt die ganze Folge über verfasst habt. Drückt auf Enter und dann wollen wir mit euch in eine Diskussionsrunde starten und vielleicht demnächst nochmal eine Folge aufnehmen, wo wir auf eure Vorschläge nochmal eingehen und gerade auch in Bezug auf die Cannabis-Normalkonferenz, die nächsten Monat stattfindet, wo wir auch vor Ort sein werden, können wir natürlich dann eure Wünsche auch noch mitnehmen und dem DHV vortragen, der das dann wiederum im Parlament vortragen kann. Also schon wichtig, schreibt es unten in die Kommentare, wie ihr die kontrollierte Cannabisabgabe sehen wollt oder was anders gemacht werden soll, wie es jetzt beim DHV steht, was ihr für Wünsche habt, alles einfach unten in die Kommentare.
Genau, das soll es auch schon gewesen sein für diese Folge. Wir hoffen, sie hat euch gefallen und schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder ein. Auf Wiedersehen.
Bleibt schön heiter.
Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schaut auf unserer Homepage vorbei, heitere-gedanken.de.
Wir bieten Fairtrade Cannabis-inspirierte Textilien an, Glasaufbewahrung für eure Kräuter und ihr findet auf unserer Homepage auch einen 20% Rabattcode für Terpens.
Folgt uns auch auf Instagram und YouTube, um nichts zu verpassen.